HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Das ist Johannes Schlüter. Der Politiker leidet unter einem seltenen Gendefekt. Er ist farblos. Doch nicht nur Hinterbänkler, sondern auch viele Regierungsmitglieder haben die Farbloskrankheit.
Die Ärzte sprechen hier vom Gendefekt mit Geneffekt. Viele Farblose werden deshalb auch überhaupt nicht wahrgenommen.
Da hilft keine Schminke. Und auch keine anderen Tricks.
Nicht nur nüchterner Verstand, sondern Herz, Präsenz, Menschlichkeit, Leidenschaft. Ein unvergleichliches Lachen. Sie haben Charisma.
Die Bundesumweltministerin, die Barbara, wirkt zum Beispiel so farblos, die hat sich extra den Nachnamen Hendrix gegeben.
Umgangssprachlich würde man sagen Ausstrahlung. Jemand hat eine Aura, jemand beeindruckt. Das ist dann Charisma.
Erstmal habe ich ja nicht das Charisma vom Obama, um mich mit dem irgendwie zu vergleichen.
Das Charisma ist sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik wichtig. Wenn man es hat, gelingt es einem leichter, Menschen zu überzeugen. Das gehört ja auch dazu, mitreißen können, begeistern können.
Wer Charisma hat und wer nicht, das liegt immer auch in den Augen der Betrachter. Und sagt letztlich auch etwas über sie selbst aus.
Und welches Charisma hat Daniel Günther? Kaum einer kannte ihn, kaum einer hatte fest mit ihm gerechnet. Die wenigsten nahmen ihn ernst und viele taten sich schon schwer, Vor- und Nachnamen bei ihm in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und dann setzt sich der noch ziemlich neue Spitzenkandidat der CDU in Schleswig-Holstein plötzlich an die Spitze der Wählergunst und lässt die regierende SPD Kiel oben treiben. Gegen Amtsinhaberbonus und Schulz-Effekt. Das hat er geschafft, der Herr Günther von der CDU. Ein Mann, bei dem sich wohl viele gar nicht erst gefragt haben, ob sie ihm einen Gebrauchtwagen abkaufen würden, weil sich wohl die wenigsten vorstellen konnten, dass er einen solchen überhaupt anbieten würde. Aber es kann sein, dass gerade das sein Kapital gewesen ist, dass er wie neu daherkam. Denn vielleicht müssen erfolgreiche Spitzenkandidaten vor allem eines sein, unverbraucht, weil sie nur so die Chance haben, sich vorübergehend abzuheben von den Aktenfressern, den Schaumschlägern, den Landesvätern oder den Populisten, wen auch immer die Gegenseite gerade aufbietet, bis sie dann irgendwann selbst in einer dieser Schubladen landen. Hauptsache farblos. Deutschland wählt jeden. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Zwei Tage nach und fünf Tage vor einer Wahl und während die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in Nordrhein-Westfalen und im Bund sich fragen, welche Schlussfolgerungen sie ziehen sollen aus den Wahlzetteln und Denkzetteln, die ihnen die Wähler an der Saar und zwischen Nord- und Ostsee in die Urnen geworfen haben. Und mein Kollege Thorsten Schweinhardt beginnt diesen Tag, indem er auf den Wahlsieger von Kiel blickt. Einen Mann mit schmalem Gesicht und noch schmalerer Brille, den bis kurz vor der Wahl kaum einer auf dem Zettel hatte.
Den Spitzenkandidaten der CDU? Nee, kenne ich nicht. Wie hieß der nochmal? Daniel Günther? Oder war es doch Günther Daniel? Nein, noch nie gehört. So ähnlich ging es vor kurzem noch einem Drittel der Wähler in Schleswig-Holstein. Dabei ist Daniel Günther schon seit seiner Studentenzeit in der Nord-CDU aktiv. Studiert hat der 43-jährige Brillenträger aus Eckernförde Politikwissenschaft. Was auch sonst. Und machte bei der Jungen Union seine ersten Schritte in die Politik. Jetzt könnte hier ein spannender Politthriller anfangen. Daniel Günther, ein charismatisches Kind der Generation Kohl und sein kometenhafter Aufstieg, vielleicht gewürzt mit Machtkämpfen und dem einen oder anderen Skandälchen. Tja, aber das Leben schreibt eben nicht immer die besten Drehbücher. Stationen in Daniel Günthers kommunalpolitischem Leben waren der Aufsichtsrat der Stadtwerke von Eckernförde sowie der Verwaltungsrat der dortigen Sparkasse. Der CDU-Fraktion seiner Heimatstadt diente Günther weiterhin treu, allerdings nicht in vorderster Front und in hitzigen Debatten, sondern mit dem Kassenbuch als Schatzmeister. Daneben übernahm Günther verschiedene Posten in der Geschäftsführung. Als er 2009 als Abgeordneter in den Kieler Landtag einzog, beschränkte sich sein Wirken auf die Schulpolitik. Für viele blieb Daniel Günther noch lange ein leeres Blatt. In Debatten zeige er Eloquenz, sagen die einen, wieder andere bemängeln, er sei viel zu stromlinienförmig. In einem Interview nach seinen Stärken befragt, antwortete Günther, er sei entscheidungsfreudig, hartnäckig und konfliktfähig. Das klingt wie eine Übung zum Bewerbungsgespräch. Am meisten augenfällig ist an Daniel Günther vielleicht noch, dass er katholisch ist. in dem protestantisch geprägten Schleswig-Holstein. Aber davon sei eigentlich nichts zu spüren, sagen Kollegen über ihn. Selbst dass der Spitzenmann der Nordunion ausgerechnet FC Bayern-Fan ist, stört kein großes Nordlicht. Wie ist Daniel Günther privat? Auf seiner persönlichen Homepage ist zu lesen, er genieße ausgedehnte Spaziergänge durch die schönen Regionen seines Wahlkreises. Gelegentlich verschlage es ihn auch auf die Inseln an der Nord- und Ostseeküste. Sonstige Hobbys? Joggen, zu Gast sein bei Sportveranstaltungen, vorzugsweise Fuß- und Handball und vor allem Zeit mit der Familie und Freunden verbringen. Allgemeinplätze, so austauschbar wie der Name darüber. Trotzdem hat die Mehrheit der schleswig-holsteinischen Wähler am Sonntag genau diesen Namen angekreuzt. Wie ist das zu erklären? Was hat Daniel Günther, was sein Vorgänger als Spitzenkandidat Ingbert Liebing nicht hatte? Der musste im Oktober 2016 zurücktreten. Nicht ganz freiwillig, aber unvermeidlich, nach geradezu desaströsen Umfragewerten. Daniel Günther rückte auf und hat sich in kürzester Zeit zumindest den Ansatz eines Profils geschaffen. Dem amtierenden Ministerpräsidenten Albig gab Günther öfter Kontra. Das Turbo-Abi stoppen und die Infrastruktur verbessern, diese Positionen klangen ganz anders als Günthers prominenteste Forderung aus 2016. Da hatte sich Günther dafür stark gemacht, dass in Schul- und Kita-Kantinen auch weiterhin Schweinefleisch angeboten werden soll. Schließlich sei es gesund und gehöre zur deutschen Kultur. Selbst Günthers ewige Tätigkeiten als Geschäftsführer, die sich so langweilig ausnehmen, könnten für seinen Wahlerfolg nicht unbedeutend gewesen sein. Man darf nicht vergessen, was Günthers Hauptaufgabe als parteilicher Geschäftsführer war. Das Organisieren von Wahlkämpfen.
Thorsten Schweinhardt über den CDU-Spitzenkandidaten Daniel Günther, der nun zuletzt seinen eigenen Wahlkampf in Schleswig-Holstein organisiert hat und das überaus erfolgreich. Von außen betrachtet scheint der Mann von der Küste wie Kai aus der Kiste gekommen zu sein. In Wahrheit aber hat Herr Günther von der CDU kräftig ackern müssen für seinen Spitzenplatz in der Wählergunst. Und dieser Umstand hat uns an einen Parteifreund von ihm erinnert, der heute vielleicht noch unbekannter wäre, als es Daniel Günther vor kurzem noch gewesen ist, wenn nicht der Regisseur Andreas Dresen einen Film über ihn gedreht hätte. Einen Film aus dem Jahre 2003 mit einer Fortsetzung 10 Jahre später. Herr Wichmann von der CDU und Herr Wichmann aus der dritten Reihe. So heißen die beiden Filme und mein Kollege Ulrich Sonnenschein hat sie beide gesehen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Beginnen wir mit der Frage, die sich auch bei Daniel Günther viele gestellt haben, nämlich wer ist das, dieser Herr Wichmann von der CDU?
Ja, da ist es am besten, ihn selbst antworten zu lassen, denn diese Frage hat ihm Andreas Dresen auch gestellt und er hat folgendermaßen darauf reagiert.
Ich bin 25 Jahre alt, einer von hier und möchte mich in Berlin für meine Heimat stark machen.
Sie sind großartig.
Ja, finden Sie.
Ja, schön. Ganz klasse.
Schön. In dieser kleinen Szene spürt man schon, worum es ihm eigentlich geht. Es ist ein Politiker aus eigenem Antrieb, der 25 Jahre alt ein Urlaubssemester einlegt, Schulden macht für den eigenen Wahlkampf, mit einem flatternden Sonnenschirm im Wind steht und Flugblätter verteilt, die niemand lesen will und sich dann ungeheuer freut, wenn eine Frau auf ihn zukommt und ihm sagt, wie großartig er eigentlich ist. Er sucht den direkten Kontakt zum Bürger, er ist ja selbst ein Bürger, einer von hier, sagt er, und will sozusagen Politik von unten nach oben tragen, von unten, von dem Boden, auf dem die Bürger stehen, hinein in die hohen Häuser der Parlamente.
Welche Parallelen tun sich denn da auf zu Daniel Günther, dem CDU-Spitzenkandidaten in Schleswig-Holstein?
Also ganz oberflächlich würde ich sagen, erstmal physiognomische Parallelen. Sie sind beides Brillenträger, sie sind beide relativ dynamische, junge, lächelnde Männer. Sie haben einen Vertrauensvorschuss, den sie mit sich herumtragen und der letztendlich auch dazu beiträgt, dass Leute auf sie zukommen. Also da ist sozusagen die persönliche Ebene, die man politisch nutzbar machen kann.
Nun ist aber anders als Daniel Günther Henrik Wichmann kein Spitzenkandidat seiner Partei gewesen. Er hat das angestrebte Bundestagsmandat auch nicht gewinnen können, damals 2002 und in den Brandenburger Landtag ist er 10 Jahre später auch erst als Nachrücker gelangt. Werden in den beiden Filmen von Andreas Dresen auch Unterschiede erkennbar zwischen Henrik Wichmann und dem am Ende doch erfolgreicheren Daniel Günther?
Das Interessante ist, dass die Erfolglosigkeit gar keine große Rolle spielt. Der Ansatz von Andreas Dresen war tatsächlich als Auftragsarbeit für den Bayerischen Bayerischen Rundfunk, denk ich an Deutschland, hieß diese Reihe, jemanden zu suchen, der scheitert und der trotz aller widriger Umstände immer weitermacht. Und da ist er zur brandenburgischen CDU gegangen und die haben gesagt, naja klar, da haben wir diesen Henrik Wichmann, der macht und macht und macht, vielleicht können Sie mit dem was anfangen. Und das Scheitern dieses Politikers spielt tatsächlich keine Rolle bei all der Kraft, die er einsetzt. Er schafft es, die Prozentzahl der CDU in seinem Wahlkreis von 20 auf 20,5% zu steigern und hat dafür ungeheuer viel investiert, Persönlichkeit investiert, hat auf Dinge verzichtet, hat Geld investiert, das ihm niemand wieder zurückzahlen wird und hat sozusagen sich selbst geschaffen. Und darum geht es Andreas Dresen. Da ist jemand, der will etwas und aus diesem Willen heraus schafft er eine Person, die das dann am Ende auch leisten kann.
Nach 10 Jahren hat Andreas Dresen dann die Fortsetzung folgen lassen, Herr Wichmann aus der dritten Reihe, wenn Henrik Wichmann dann Abgeordneter im Brandenburgischen Landtag ist als Nachrücker. Welche Entwicklung hat der Herr Wichmann denn in diesen 10 Jahren genommen, soweit man das erkennen kann, wenn man diese beiden Filme miteinander vergleicht?
Das ganz Spannende daran ist, dass der zweite Film, obwohl er so viel später entstanden ist als der erste, quasi wie die Einlösung eines Versprechens erscheint. Henrik Wichmann hat gesagt, ich mache Politik für die Bürger und dann wird er Abgeordneter und macht tatsächlich Politik für die Bürger. Und da hören wir nochmal einen kleinen Ausschnitt.
Mit einer Bahnlinie, die dann nicht gebaut wurde, weil dann auch ein Schreiadler oder mehrere waren, hier bei Brandenburg.
Also der Schreiadler hat im ganzen Land schon viel verhindert.
Rot, 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 gelb, grün, kariert, völlig egal.
Auch hier deutlich, die Parteigrenzen interessieren Henrik Wichmann nicht. Er ist CDU-Politiker, aber er setzt sich für das ein, was er für richtig hält. Und wenn er dann meint, der Schreiadler habe in Brandenburg so einiges verhindert, dann heißt das Fortschritt verhindert. Und er setzt sich dafür ein, dass dem Schreiadler Gerechtigkeit widerfahren wird. Und auch der Brandlinie und auch dem Fahrradweg, der durch das Gebiet dieses Schreiadlers führen soll. Seine Argumente sind immer ganz nah am sogenannten Common Sense. Er setzt sich für etwas ein, was er für richtig hält. Und auch der Zuschauer kann das nachvollziehen. Warum sollte der Schreiadler von ein paar Radfahrern gestört werden? Warum sollten auf einem kleinen Fluss keine Schiffe fahren, weil die Wellen gegen das Ufer schlagen? Die tun dem Ufer nichts. Warum sollte ein Zug, der sowieso an einem Bahnhof halten muss, dort nicht auch die Türen öffnen, damit die Passagiere ein- und aussteigen, nur weil es eine Privatbahn ist und an diesem Bahnhof keine Zulassung hat? All diese Probleme nimmt er auf und löst sie sukzessive im Sinne der Bürger. Und das ist eine bürgernahe Politik, die es für uns, die wir ja Politik von Ferne durch die Medien betrachten, kaum gibt.
Dazu passt ja auch, dass die Beobachtung dieses Politikers auch auf den Regisseur offenbar nicht ohne Wirkung geblieben ist. Andreas Dresen hat nach den Dreharbeiten gesagt, ich bin kein CDU-Wähler, aber wenn einer wie Wichmann Kandidat wäre, hätte er bei mir durchaus Chancen. Das ist natürlich ein besonders spannender Punkt für alle Wahlkämpfer, die sich jetzt Gedanken machen, wie man einen Kandidaten am besten präsentiert, wie man sich selber als Kandidat präsentiert, um möglichst viel Wirkung auf Wähler zu haben. Lassen die beiden Filme erkennen, wie Andreas Dresen zu diesem Urteil gekommen ist, dass Wichmann, der ja doch erfolglos gewesen ist im weitesten Sinne, dass der bei ihm durchaus Chancen gehabt hätte.
Er ist auch am Ende durchaus erfolglos. Er bleibt der Herr Wichmann in der dritten Reihe. Er sitzt dort im Parlament bei ungeheuer langweiligen Sitzungen und spielt Schiffe versenken mit seinem Nachbarn. Und wenn es dann zur Abstimmung kommt, dann hebt er schnell die Hand. Denn tatsächlich werden ja politische Entscheidungen nicht im Parlament getroffen, sondern vorher in bilateralen Absprachen, in Kammergesprächen. Und da ist schon klar, in welche Richtung die Abstimmung gehen wird. Nein, diese Erfolglosigkeit ist überhaupt kein Kriterium, sondern der Arbeitseinsatz dieses Politikers. Dresen hat ihn ein Jahr lang bei allen möglichen Aktionen begleitet, über 100 Stunden Material gedreht und er belegt sozusagen mit der Kamera, wie sich dieser Mensch für Politik einsetzt. Und der Einsatz ist es, der zählt. Nicht am Ende der Erfolg, nicht am Ende der Parteierfolg und schon gar nicht der prozentuale auf dem Wahlomat.
Ulrich Sonnenschein, Kollege und Filmfachmann bei HR2 Kultur über die beiden Dokumentarfilme von Andreas Dresen, Herr Wichmann von der CDU und Herr Wichmann aus der dritten Reihe. Vielen Dank. Also der Einsatz zählt mehr als der Erfolg. Filmisch und menschlich mag das eine Botschaft sein, mit der wir uns gerne identifizieren, vor allem wenn es gerade mal wieder nicht so gut gelaufen ist für uns. Aber für Politiker und Wahlkampfmanager ist ein solcher Satz zunächst mal völlig daneben. So knapp daneben wie die Niederlage neben dem Sieg. Politiker und Wahlkampfmanager denken zuallererst an den Erfolg. Zum Erfolg aber führen verschiedene Wege, von denen nicht alle zu jeder Zeit und für jede Partei offen stehen. Es gibt den verführerischen Weg des Selbstläufers, wohl dem, der diesen Weg beschreiten kann. Und es gibt den abschreckenden Weg durch die viel zitierten Mühen der Ebene, wo zunächst mal nur der Einsatz zählt und der Erfolg bestenfalls danach kommt. Christopher Plass, langjähriger bundespolitischer und heutiger landespolitischer Korrespondent, führt uns beide Wege vor.
Ich habe vor einigen Jahren an dieser Stelle bei der Tag schon einmal einen bezeichnenden Vorschlag gemacht, wer der damals wieder einmal totgesagten FDP Flügel verleihen könnte. Die Eintagsfliege Rösler hatte nicht geliefert. Das Ende des politischen Liberalismus wurde erneut besungen. Mein Vorschlag schien die einzige Rettung. Stellt Genscher auf, dann wird's gleich wieder zweistellig. Nun war Hans-Dietrich Genscher damals schon hoch in den 80ern, hatte sich aus der Politik zurückgezogen und sicher andere Sorgen als die Leiden seiner Partei. Insofern war der Vorschlag natürlich arg überspitzt. Aber klar, auch ein hochbetagter Genschman hätte der FDP damals neues Leben eingehaucht und ihr Punkte gebracht. Genscher war auch nicht immer das Vorbild eines großen Politikers, aber er hatte mit der Zeit eine persönliche Aura bekommen. Das ist beim Wähler genauso erfolgversprechend, wie wenn man in Teilen Nordhessens für die SPD einen Spaten als Spitzenkandidaten aufstellt. Der hat die Wahl im Sozenland auch sicher. Und alle anderen, die in der Politik was werden wollen? Wer heute überlegt, sich in der Politik zu engagieren, muss wissen, dass nur wenige es schaffen dürften, wie Genscher mit am Rad der Geschichte zu drehen. Sie müssen erst einmal überlegen, worauf Sie zu verzichten bereit sind. Auf Privatleben beispielsweise. Politik spielt sich oft abends und am Wochenende ab. Wenn der Herr Abgeordnete beim Schützenfest schwänzt, droht üble Nachrede. Und abends gilt es zu verhindern, dass sogenannte Parteifreunde politisch ihr eigenes Süppchen kochen. Und bloß immer das Fahrrad nehmen, um zum Termin zu fahren. Das sichert gute Schlagzeilen und von einer Dienstrad-Affäre war meines Wissens bisher kein Politiker betroffen. Verzichten muss man auch auf famose Gehälter, wie sie großen Talenten in der Wirtschaft winken. Und verzichten muss man unter Umständen sogar auf körperliche Unversehrtheit. Das Austeilen, das ja ein Politiker bekanntlich können muss, beherrschen auch verärgerte Bürger, verstehen das Wort aber bisweilen anders. Wer seiner Gemeinde Sparopfer zumutet oder das Hallenbad schließt, muss den Zorn des Wählers wirklich fürchten. Auch das ist wohl ein Grund, warum in Kommunen schon per Anzeige Freiwillige gesucht wurden, die noch bereit waren, für das Gemeindeparlament zu kandidieren. Es ist also in Deutschland. Wer Show sucht, macht beim Superstar-Fernsehen schneller Karriere. Auch wer Geld verdienen will, ist in der Politik fehl am Platz. Und wer politisch etwas grundlegend verändern will, eigentlich auch. Deswegen, glaube ich, kommt Politik bei uns so daher. Meist solide und bodenständig, aber auch ein bisschen farblos, ein bisschen emotionslos, mehr Konsens als Krach. So wie im normalen deutschen Leben. Und wahrscheinlich heißt die Kanzlerin nicht grundlos Mutti. Und Martin Schulz hat, finde ich, was von Vati.
Hauptsache farblos. Deutschland wählt jeden. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wenn Deutschland jeden wählt, dann also auch Sie oder mich. Oder vielleicht Simon König, den Protagonisten des Romans »Ein König für Deutschland« von Andreas Eschbach. Dieser Roman schildert die Gründung einer Partei mit dem Namen Volksbewegung für die Wiedereinführung der Monarchie, VWM. Eine Partei, die eigentlich nicht gewählt werden, sondern einzig und allein Aufsehen erregen will und die den Politiklehrer Simon König als Spitzenkandidaten aufstellt. Einen Mann, der zwar viel Erfahrung damit hat, Politik zu unterrichten, aber noch nie in seinem Leben Wahlkampf gemacht hat. Schon gar nicht für die Wiedereinführung der Monarchie. Simon König, allein der Name ist in diesem Fall bereits Programm, womit sich aber unsere Journalistenkollegen im Roman genauso wenig zufrieden geben, wie sie es in der Realität tun würden. Und so bereitet sich nun der frisch gebackene Spitzenkandidat auf seine erste Pressebegegnung vor.
Simon verabredete sich mit dem Journalisten für den übernächsten Tag. Da auch ein Fotograf dabei sein würde, ging Simon noch rasch zum Friseur und zog für die Begegnung seinen besten Anzug an. Sie fotografierten ihn vor seiner Bibliothek, auf seinem Balkon und in seinem Lesesessel, der, ein hochlehniger Ohrensessel aus dunklem Leder, durchaus etwas von einem Thron hatte. Sie ließen ihn verschiedene staatsmännisch wirkende Posen einnehmen, baten ihn dutzende Male um Dinge wie das Kinn ein wenig zu senken, eine Idee weiter nach links zu blicken, mehr zu lächeln, weniger zu lächeln, die Augenbrauen zu heben und so fort. was sich alles merkwürdig anfühlte. Aber wie Simon zugeben musste, als sie ihm nachher die Bilder auf dem kleinen Monitor der Kamera zeigten, in der Tat eindrucksvoll wirkte. Sie hatten sogar die Nachbildung eines Reichsapfels mitgebracht. Aus Holz und Plastik zwar, aber das war auf den Fotos, die sie damit machten, nicht zu erkennen. Dort wirkte es, als hielte er ein schweres Reichsinsignium aus purem Gold in der Hand. »Wie leiten Sie Ihren Anspruch auf den deutschen Königsthron ab?« lautete anschließend die erste Frage des Journalisten. »Was für Verbindungen weist Ihr Stammbaum auf?« Oder anders gefragt, »wie viel königliches Blut fließt in Ihren Adern?« Simon hatte, nachdem der Termin für das Interview ausgemacht war, mit Alex telefoniert, um sich beraten zu lassen, was es dabei zu tun oder zu unterlassen galt. Ach, hatte Alex gemeint, machen Sie sich keine Sorgen. Erzählen Sie einfach irgendwas, ruhig was Kontroverses. Je mehr Sie ihn aufregen, desto größer wird der Artikel.
Ein Auszug aus dem Roman »Ein König für Deutschland« von Andreas Eschbach. Später mehr über Simon König, den Spitzenkandidaten der VWM, der Volksbewegung für die Wiedereinführung der Monarchie. Eines kann dieser fiktive Spitzenkandidat allemal für sich verbuchen, nämlich den Charme des Neuen, des Unverbrauchten. So wie es allem Anschein nach in der Realität dem CDU-Spitzenkandidaten Daniel Günther in Schleswig-Holstein gelungen ist. Und so wie es Anfang dieses Jahres auch bei Martin Schulz den Anschein hatte, als er mit 100% an die Spitze der SPD gewählt wurde, als danach die Umfragewerte seiner Partei in die Höhe schnellten und als das große Wort vom Schulz-Effekt die Runde machte. Professor Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben Martin Schulz damals beschrieben als ein Zitat, neues, unverbrauchtes, frisches Gesicht, das neugierig macht. Und Sie haben gesagt, dass Schulz etwas Unetabliertes verkörpere. Wie begründen Sie das bei einem Politiker, der seit Jahrzehnten eine herausragende Rolle im Europaparlament gespielt hat und außerdem seit langer Zeit in den Führungsgremien seiner Partei gesessen hat?
Ja, er hatte etwas nicht Etabliertes nach wie vor in der Berliner Republik, weil er war nicht sichtbar, obwohl er jahrzehntelang im SPD-Vorstand gesessen hat. Und insofern wirkte er wie ein Brüssel oder ein Heimkehrer aus Brüssel, nicht auf die Deutschen so, als hätte er ein Gesicht, das man schon kennt hier für die bundesdeutsche Politik. Insofern ist dieser Ansatz nach wie vor ein erkennbarer, denn das Anti-Elitäre hat nach wie vor auch seinen Charme.
Es ist also schon mal ein Kapital, anders zu sein und neuer zu wirken als die Umgebung, in der man sich dann präsentiert?
Allemal. Das produziert Nachrichtenwerte und in einer Umgebung, die auch politisierter ist, was die deutsche Gesellschaft ausmacht im Moment, ist ein emotionaler Klimawandel erkennbar. Das Gesellschaftssystem scheint von innen, von außen stärker unter Druck zu sein. Zumindest war das seit 2015 so. Und wir diskutieren wieder stärker, laut, polarisierend, auch emotionaler. All das ist nicht mehr in dieser Eindeutigkeit da wie noch vor einem Dreivierteljahr, aber es ist noch auf keinen Fall weg.
Und da kommt nun Daniel Günther, der anders auftritt, nach meiner Wahrnehmung zumindest, als Sie es gerade beschrieben hat, der ja eher so das Seriöse herauskehrt, das Ruhigere. Und im Zusammenhang mit seinem Wahlsieg in Schleswig-Holstein ist jetzt von einem Günther-Effekt die Rede, in Anlehnung an den Schulz-Effekt. Was hat er denn sozusagen mitgebracht? Hebt er sich auch in irgendeiner Form ab von der politischen Umgebung, in der er dann nun aufgetaucht ist? Ja, gar nicht so lange her, erst vor ein paar Monaten.
Ja, erstmal gewählt wird er natürlich auch dadurch, dass der Amtsinhaber sehr viele Fehler gemacht hat. Wir sehen eher, dass durch den Verlust im Amt dann neue ins Amt gewählt werden. Nicht, dass man den Wechsel an sich wählt. Changemaker werden international gewählt, aber nicht in Deutschland. Das ist sehr sicherheitskonservativ und dann kann es trotzdem mal passieren, dass einer aus der Opposition am Ende gewinnt. Das ist aber eher die Ausnahme. Und das Besondere ist nach wie vor bei ihm, dass er sehr integer wirkt. Er macht neugierig und er wirkt als Person erstmal integer, aber er ist nicht die Person, die jetzt streitlustig, polarisierend, auch emotional anführt. Das ist er sicherlich nicht, aber da gehen wir sowieso einen deutschen Sonderweg. Also wir belohnen immer eher den Amtsadel, wir belohnen immer eher politische Mittigkeit. Das unterscheidet uns fundamental, gerade in der jetzigen Situation, von allen anderen Europäern. Und das macht das vielleicht von außen auch für Journalisten langweilig, aber sichert natürlich sehr stark auch sozialen und gesellschaftlichen Frieden.
Sie haben darauf hingewiesen, der Amtsinhaber Thorsten Albig, der bisherige Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, hat Fehler gemacht. Bei Daniel Günther kann man ja nun sagen, der hatte wahrscheinlich gar nicht so furchtbar viel Zeit, Fehler zu machen, weil er erst seit kurzer Zeit Spitzenkandidat ist. Ist das möglicherweise eine Schlussfolgerung, die man ziehen kann, dass Parteien gut beraten sind, ihre Spitzenkandidaten ja erst möglichst spät zu benennen, damit die gar keine Zeit haben, sich vor der Wahl abzunutzen und durch Fehler anzuecken?
Nein, die deutschen Wähler favorisieren Zukunftskompetenz für bestimmte Themen nach wie vor und belohnen nicht Sympathiewerte. Die Person ist nicht unwichtig, sie ist Träger des Programms, aber der Zukunftserwartung. Die Wahlen sind keine Erntedankfeste, sondern ich will wissen, was in Zukunft für meine Problemlösung am besten ist. Und da guckt man, welche Partei passt, mit welcher Person diese antritt und ob das glaubwürdig ist. Und die drei Kernthemen, die Herr Günther ins Zentrum gerückt hat, dafür war er nicht nur integer, hat er nicht nur integer gewirkt, sondern hat auch Autorität in der Sache ausgestrahlt.
Er ist 43 Jahre alt, Daniel Günther. Viele Beobachter sagen deshalb, er konnte eine Wahlniederlage riskieren, weil er später trotzdem noch mal eine Chance gehabt hätte, anzutreten. Und das habe ihn mutiger gemacht, wenn es darum ging, klare Positionen bei wenigen ausgewählten Themenfeldern zu beziehen. Ist da was dran?
Da ist was dran. Das ist aber eine klassisch kluge Oppositionsstrategie, anzugreifen mit ganz wenigen Themen, die immer wieder zum Thema zu machen und ganz klar Alternativen inhaltlicher Art anzubieten. Das ist das Versprechen, mit dem man dann auch am Ende gut mobilisieren kann. Und da sieht man, wie schwer es im Gegensatz dazu, in einer Regierungsverantwortung zu sein, auch jetzt auf Bundesebene, nach 12 Jahren nicht nur über Reparaturarbeiten zu berichten, die man vielleicht noch vorhat, was man nicht erreicht hat. Da ist Oppositionswahlkampf erstmal viel einfacher.
Nun verbraucht sich ja kein Charme so schnell wie der Charme des Unverbrauchten. Das liegt in der Natur der Sache. Was muss denn hinzukommen? Und damit sind wir nicht nur bei Daniel Günther, sondern auch wieder bei Martin Schulz. Damit sich ein solches Kapital nicht aufzehrt, wie das ja gerade bei Schulz den Anschein hat, dass dieser Schulz-Effekt ja eigentlich gar nicht eintritt.
Ja, im Moment. Und man sieht auch die Strahlkraft, die Schulz ja hatte, hängt durchaus mit einer veränderten Zeitströmung zusammen. Die Emotionalität höher bewertet, als es früher der Fall war. Also Max Weber sprach ja immer von Augenmaß und Leidenschaft, also auch Gefühle für die Demokratie zu entwickeln, Alternativen ins Zentrum zu rücken, ein Stück weit emotionaler und damit vielleicht so eine Art von muskulärer Politik zentraler einzurücken. Und das hat nach wie vor den Charme, auch die Unterschiedlichkeit zu Frau Merkel die zu markieren, die bis an die Schmerzgrenze nüchtern ist und sich auch in dem Punkt nicht mehr verändern wird. Wir haben als Wähler eine wunderbare Unterschiedlichkeit vor Augen in ganz unterschiedlichen Typen mit Schulz und Merkel, also nüchtern und leidenschaftlich. Und das finde ich als Wähler attraktiv.
Einer, der ja auch gerade versucht, den Charme des Neuen zu verbreiten, ist FDP-Chef Christian Lindner. Der ist aber eigentlich auch nicht neu. Der hat es in seinem Falle gereicht, dass er damals als Generalsekretär zurückgetreten ist, dass er vorübergehend von der Bildfläche verschwunden ist, um dann zurückzukehren und den Eindruck zu erwecken, er sei der Neue?
Ja, erfolgreich scheitern ist eine ganz große Begabung. Und das bringt er mit. Und insofern macht er auch neugierig auf das, was er in Berlin anstellen will. Er ist auch interessant in der Konstellation, sich jetzt in Düsseldorf wählen zu lassen, aber dann eigentlich sofort wieder nach Berlin zu gehen. Das ist ein schwierige Mobilisierungs-, auch Kommunikationsstrategie, die bisher aber aufgeht, vor allen Dingen in der Abgrenzung zu den anderen Parteien. Denn die Partei gewinnt immer nur an Zustimmung, wenn sie Themen abdeckt, die die anderen nicht mit anbieten. Das ist ja auf der Angebotsseite ein Austausch, manchmal auch als Themendieb unterwegs zu sein. Aber das System als solches muss man insgesamt betrachten. Und wo ist die Lücke, als Defizitpartei auch angreifen zu können? Die hat er im Moment gefunden und da wird er seinen Weg auch bis zur Bundestagswahl mitmachen.
Professor Karl Rudolf Korte, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank. Und nachdem wir gerade über Christian Lindner gesprochen haben, bei dem sich viele fragen, ob er seiner FDP nun als neuen Wein in alten Schläuchen oder als alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen will, wollen wir jetzt mal ihm dabei über die Schulter schauen beim Wahlkampf. Unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller hat sich kurz vor der bevorstehenden nächsten Landtagswahl nach Nordrhein-Westfalen aufgemacht, um dort den Wahlkampf zu beobachten und damit auch Christian Lindner.
Die FDP macht auf richtig dicke Hose. Von der großen Bühne in der Bonner Fußgängerzone dröhnen die Bässe einer Soulband noch 3 Straßen weiter. Und keiner kann die dicken Trauben blauer, gelber und pinker Luftballons übersehen. Die Inszenierung hat schon eine ganz ordentliche Zuschauermenge angelockt, bevor die Hauptattraktion überhaupt erscheint.
Meine Damen und Herren, hier ist er, Christian Lindner.
Christian Lindner, perfekt sitzender Anzug, Hemd ohne Krawatte, braun gebrannt, joggt lässig auf die Bühne und ist von der ersten Sekunde an voll unter Strom.
Ja, bei dieser Wahlentscheidung ist doch klar, wie man sich entscheiden muss.
Das ist doch kein Leuchtfeuer mehr der Marktwirtschaft.
Macht mir große Sorge.
Eine Verrohung und Verprollung der politischen Sitten. Wir sind da lasch geworden.
Diese Einsicht kommt spät.
Der 38-Jährige feuert seine Themen ab. Die schlechte Bilanz der rot-grünen Landesregierung, die lasche CDU, Trump, Türkei, bessere Bildung, weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung. Wie ein routinierter Entertainer spielt Lindner mit Emotionen. Empörung, Stolz, Abscheu, Zuversicht, Humor.
Krönen Sie Ihre Biografie durch die Mitgliedschaft in der FDP am heutigen Tag. Gehen Sie diesen Schritt Ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
Das drahtlose Kopfmikro erlaubt es dem FDP-Chef, sich frei auf der Bühne zu bewegen. Seine Hände gestikulieren wild. Viele der etwa 300 Zuschauer hängen regelrecht an seinen Lippen. Später werden manche vor Aufregung zittern, wenn sie es schaffen, ein Selfie mit ihm zu machen. Christian Lindner, Superstar. Die Kampagne ist ganz auf ihn zugeschnitten. Wer durch NRW fährt, sieht kaum ein anderes FDP-Gesicht plakatiert. Ein älterer Herr versichert zwar,
Sie sind keine Ein-Menschau.
Aber der Mann muss das wohl sagen. Er ist der Vater von FDP-Generalsekretärin Nicola Beer. Fest steht, Lindner tritt extrem selbstbewusst auf, muss manchmal aufpassen, dass er nicht arrogant wirkt.
Keine Leihstimme für die FDP. Wir wollen Überzeugungstäter haben. Wer die CDU als Lieblingspartei hat, soll sie wählen.
Lindners Doppelrolle als Spitzenmann in Nordrhein-Westfalen und im Bund ist immer gegenwärtig. Er denkt immer beides. Die Landtagswahl und die Bundestagswahl, den 14. Mai und den 24. September. Düsseldorf darf nicht Berlin werden, schimpft er. Deutschland habe 4 Jahre unter der Großen Koalition gelitten und unter einer stinklangweiligen Opposition.
Und wir versprechen, eins von beiden werden wir ändern. Entweder eine Opposition, die Druck macht und die Regierung jagt, oder eine Regierung, die sich wieder Ziele für dieses Land setzt.
Wenn jetzt viele um sie buhlen, die FDP will sich nicht billig verkaufen.
Unser Versprechen ist nicht, dass wir um Biegen und Brechen in Düsseldorf oder in Berlin in eine Regierung eintreten. Wir sind nicht der nützliche Idiot für beliebige Mehrheiten.
Wer so selbstbewusst auftritt, darf sich nicht wundern, wenn die Erwartungen seiner Anhänger extrem steigen. Wie beim Rentner Dietrich Hondelmann, der extra aus dem hessischen Friedrichsdorf angereist ist, um Lindner zu sehen.
Mit 5 oder 6% kann man ja im Bundestag nichts anfangen. Gestalten ist da weniger, ist schwieriger. Deshalb muss es auch schon da zweistellig werden, müsste es werden.
Christian Lindner steht unter enormem Erfolgsdruck. Wer ihn im Wahlkampf erlebt, hat allerdings nicht den Eindruck, als würde ihn das sonderlich belasten.
So also beobachtet die Kollegin Sabine Müller den Spitzenkandidaten der FDP als einen routinierten Entertainer, strotzend vor Selbstbewusstsein und ständig unter Strom. Charisma und Politik, warum unsere Demokratie mehr Leidenschaft braucht, so heißt ein Buch, das vor 3 Jahren erschienen ist. Verfasst hat es die Journalistin Julia Enke von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Leidenschaft wird man ihm nicht absprechen können, dem Kandidaten Christian Lindner. Hat er denn in Ihren Augen auch Charisma?
Ja, in meinen Augen, von Charisma würde ich nicht sprechen. Es ist tatsächlich so, dass siehe Daniel Günther, den ich auch nicht unbedingt als charismatisch bezeichnen würde und Sie wahrscheinlich auch nicht, dass eigentlich Charisma so selten zu finden ist in der deutschen Politik und Leidenschaft auch, dass eigentlich alle, die Leidenschaft haben und auch als leidenschaftliche Redner auftreten, sehr schnell als Charismatiker gelten. Also ich würde jetzt persönlich, das ist ja auch wirklich eine subjektive Kategorie, ich glaube nicht, dass man sagen kann, der hat Charisma und der nicht, sondern dieses Schiller, dass einige sich auf einige einigen können und denen Charisma zusprechen und andere aber da immer durchs Netz fallen. Das ist auch das Interessante, finde ich, an dieser Kategorie Charisma. Man kann es so ein schillernder Begriff, man kann es nie so richtig genau festlegen.
Gut, Charisma ist sicherlich nur dann vorhanden, wenn es überhaupt ein Publikum gibt, das das so empfinden kann. Aber ist es tatsächlich auch so, dass das Publikum darüber entscheidet, der hat jetzt Charisma, unabhängig davon, ob der jetzt tatsächlich so toll ist, wie das Publikum das sieht?
Ich glaube, es kommen verschiedene Momente zusammen, verschiedene Aspekte. Ich glaube schon, dass man etwas mitbringen muss, ein besonderes Talent der Rede, vielleicht auch Charaktereigenschaft, eine besondere Fähigkeit, auf Menschen zu wirken. Ich glaube, das ist das ist. Es ist aber, glaube ich, nicht so, dass man, es gibt ja auch, es gibt ja sehr, sehr viele populärwissenschaftliche Ratgeber, die einem sagen, trainiere dein Charisma, so wirst du Charismatiker, jeder kann es werden, auch du wirst ein charismatischer Star sein. Ich glaube an diese Konstruktion nicht von Charisma, aber ich glaube, dass eben einmal es eine Befähigung gibt, das ist ja auch der ursprüngliche Begriff. Charisma heißt Gnadengabe, eigentlich die von Gott geschenkten Güter, dem Menschen geschenkten Güter. Aber es spielen natürlich auch andere Aspekte da rein, nämlich die Inszenierung durch Medien, die diesen Effekt, der schon da ist, verstärken können und eben aber auch dass es so eine Doppelwirkung ist, die eben der, von dem eben schon die Rede war, der Soziologe Max Weber beschrieben hat, dass es nicht nur eine Befähigung ist, sondern auch etwas ist, weil es einem umgekehrt zugesprochen werden muss von einer charismatischen Gemeinde, einer Fangemeinde eigentlich, die jetzt zum Beispiel sagt, Martin Schulz ist unser neuer Charismatiker. Wenn man diese Gemeinde nicht mehr hat und die sich abwendet, kann es eben auch sein, dass man das Charisma wieder verliert.
Ein Kollege aus der Redaktion hat bei der Vorbereitung der Sendung gesagt, Jürgen Klopp, der Fußballtrainer, der erst in Mainz, dann in Dortmund, jetzt in Liverpool trainiert, der ist so charismatisch, der würde bestimmt sofort viele Wähler für sich gewinnen, egal für welche Partei er antreten würde. Sie haben Charismatiker beobachtet, auch in Bezug auf die Parteien, in denen Sie politisch tätig sind. Wie sollten sich ein charismatischer Kandidat und seine Partei zueinander verhalten, damit es für beide erfolgreich ist und für einen Wahlsieg reicht?
Ich weiß nicht, ob dafür gibt es natürlich keine Regeln, aber ich habe beobachtet, also es ist halt so, der Ausgangspunkt eigentlich meines Essays damals war, dass ich nicht wusste, wen soll ich eigentlich wählen. Das Problem habe ich eigentlich jetzt wieder, also weil ich glaube schon, dass es einerseits eine Sehnsucht von Leuten nach charismatischen Politikern in der Politik gibt und jetzt aber vielleicht, davon war ja eben auch die Rede, auch eine Sehnsucht gleichzeitig nach mehr Ruhe und Angela Merkel da mit ihrer als besonnen bezeichneten Art vielleicht sogar sehr viel Erfolg hat, also dass diese beiden Sehnsüchte ineinander spielen. Jemand, der Charisma besitzt und in seiner Partei einen großen Zuspruch hat, hat natürlich auch einen großen Freiraum. Und ich glaube, einem Charismatiker zum Beispiel wie Gerhard Schröder, den ich für charismatisch halte, da sind natürlich viele auch anderer Meinung, aber ich habe ihn eigentlich immer als solchen wahrgenommen. Ein Charismatiker kann es eben auch schaffen, Dinge in seiner Partei durchzubringen, durchzukämpfen, die nicht populär sind, die sogar gegen die Stammwähler sind. Das heißt, man kann sozusagen im besten Fall Charisma benutzen, um politische Inhalte zu verwirklichen.
Bis zu welcher Grenze geht das denn? Denn gerade auch wenn Sie die Stammwähler oder überhaupt die Wähler ansprechen, jedem Wähler sitzt ja doch das Hemd näher als die Jacke und wir sind doch manchmal ziemlich egoistisch in unseren Wahlentscheidungen.
Ja, Gerhard Schröder hat es das Amt gekostet. Also das ist natürlich ein Risiko, das jeder Politiker eingeht, denke ich schon.
Wie viel Charisma braucht und wie viel Charisma verträgt eine Demokratie wie die unsere?
Ich fand ganz interessant, dass eben Professor Korte von einem emotionalen Klimawandel gesprochen hat. Ich glaube schon, dass man das ganz gut gerade sehen kann und dass das deshalb vielleicht gerade besonders spannend wird bei dem Bundestagswahlkampf jetzt. Alle haben Martin Schulz 100% in der Partei, haben ihn so gefeiert und es ist von einem Schulz-Effekt die Rede, wobei man sich fragen muss, ob dieser Effekt nicht auch sozusagen eine Vokabel der Medien ist, also ob wir Journalisten diesen Effekt nicht selbst miterzeugt haben und jetzt einfach nicht weiter immerzu über Martin Schulz berichtet haben und denken, wo ist er? Wir hätten ja immer weiter über ihn berichten können. Also ich weiß nicht, ob das sozusagen auch konstruiert ist, dass man den Eindruck hat, der ist jetzt nicht mehr da. Der hatte ja auch weiter Termine, er ist ja weiter aufgetaucht. Aber hier ist schon jemand, der, man muss nicht von Charisma sprechen, aber der als Typ, als Charakter eher ein leidenschaftlicherer, impulsiverer Mensch ist. Und Angela Merkel auf der anderen Seite eben die besondere Merkel, wie wir sie kennen, da können wir uns drauf verlassen, da passiert emotional nicht viel und vielleicht ist es tatsächlich so, dass hier diese beiden Kräfte miteinander ringen können und dass hier sich ganz gut zeigen kann, wie viel Charisma auch will ein Land, eine Demokratie und wie viel Charisma oder Nicht-Charisma möchte sie eben auch. Ich finde das gerade sehr spannend. Also wenn man irgendwie Trump hat, der gewinnt die Wahl und dann hat man irgendwie in Frankreich Marine Le Pen, da denkt man natürlich schon, ich glaube, es denkt ein Großteil der Bevölkerung, es ist gut, dass wir Angela Merkel haben, weil auf die kann man sich in diesem auch populistischen Kontext verlassen. Und andererseits gibt es aber dann auch diesen großen Zuspruch für Martin Schulz, für dieses neue Gesicht, von dem eben auch die Rede war, weil Leute auch wollen, dass was passiert. Ja? Ich glaube schon, und das war mir eben wichtig, dass Bürger sich für Politik begeistern wollen. Und das ist auch Aufgabe der Politik ist, diese Begeisterung irgendwie zu übertragen oder anzustecken, ja, und für Politik und für damit auch die Sachverhalte der Politik zu kämpfen.
Julia Enke, Journalistin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Autorin des Buches Charisma und Politik, warum unsere Demokratie mehr Leidenschaft braucht. Vielen Dank. Jetzt schauen wir mal nach, welches Charisma Simon König zu entfalten imstande ist, die Hauptfigur in Andreas Eschbachs Roman Ein König für Deutschland. Als frischgebackener Spitzenkandidat der Volksbewegung für die Wiedereinführung der Monarchie hat Simon König inzwischen sein erstes Interview gegeben und seinen ersten Wahlwerbespot platziert. Und jetzt würde er zu gerne wissen, was das Wahlvolk dazu sagt.
Eine Woche verging in eigentümlicher Stille. Niemand rief ihn an, niemand kam. Und wenn er einkaufen ging, behandelten ihn die Frauen an der Kasse kein bisschen anders als früher. Es schien tatsächlich so zu sein, dass der Werbespot erstens nicht so viel Aufsehen erregt hatte, wie Simon zuerst geglaubt hatte, und dass er zweitens auch bei denen, die ihn gesehen hatten, schon wieder in Vergessenheit geraten war. Er begann gerade selber, alles hin und wieder eine Weile zu vergessen, als eines Morgens ein dicker Umschlag im Briefkasten lag, mit einem Exemplar der Zeitschrift, in der das Interview erschienen war. Mit freundlichen Grüßen stand auf einem Haftnotizzettel, der auf dem Titelblatt klebte, und Sie sind auf Seite 22. Auf dem Titel selber war eine Frau abgebildet, in der Simon eine Schauspielerin zu erkennen glaubte, und gleich die zweite Schlagzeile lautete »Ein König für Deutschland«. Was hatte er mit diesem Interview angerichtet? Er spürte den Impuls, das Heft samt Umschlag zu packen und ohne einen weiteren Blick in den Müll zu werfen. Er schlug die genannte Seite auf und erblickte sich selbst, wie er vorgebeugt auf seinem Lesesessel saß, das Imitat des Reichsapfels in der Hand. Gedruckt sah das Bild noch weitaus beeindruckender aus, als es auf dem winzigen Display des Fotoapparats gewirkt hatte, geradezu staatstragend. Und hinter dem Titel stand kein Fragezeichen mehr. Simon las das Interview. Hatte er das wirklich gesagt? Und hatte er es wirklich so gesagt? Oder hatte man den Text hier und da etwas abgeändert? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall las es sich gar nicht übel.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Hauptsache farblos, Deutschland wählt jeden, so haben wir diesen Tag genannt, weil ein Kandidat, der auf viele Menschen farblos wirkt, trotzdem für viele Menschen die erste Wahl sein kann, wie die jüngste Landtagswahl in Schleswig-Holstein gezeigt hat. Was sehen wir, was sehen unsere Politiker also vor den Augen? Die Wählerin, den Wähler, das unbekannte Wesen? Nein, ganz so ist es nicht. Die Kriterien, nach denen Wählerinnen und Wähler ihre Wahlentscheidung treffen, sind durchaus bekannt. Anja Lordig stellt sie uns vor.
Drei Kriterien können ausschlaggebend für die Entscheidung des Wählers sein. Das wichtigste Kriterium ist das Programm einer Partei. Die Wähler orientieren sich an Inhalten und Themen, die ihnen wichtig sind, und gleichen sie mit denen der Partei ab. Sie informieren sich entweder umfassend über alle Themen und entscheiden danach, oder sie überlegen sich, welche Partei das für sie wichtigste Thema am sinnvollsten umsetzen will. Die anderen Ansichten der Partei beachten sie nicht. Oft entscheiden sie auch nach regionalen Faktoren. Während in Baden-Württemberg die Flüchtlingspolitik eine große Rolle gespielt hatte, hatte sie in Schleswig-Holstein kaum Einfluss auf das Wahlergebnis. Manche Wähler beziehen auch externe Faktoren in ihre Entscheidung ein. Sie strafen eine Partei auf Bundesebene ab, indem sie eine andere wählen, obwohl die Partei in ihrem Land keine schlechte Arbeit leistet. Das zweite Kriterium ist der Kandidat einer Partei. Ein gutes Image ist sehr wichtig. Wähler schätzen es, wenn der Kandidat sympathisch, glaubwürdig und sachverständig ist. Es ist ihnen wichtig, dass der Kandidat mit ihrem Land verbunden ist und sie sich mit ihm identifizieren können. Eine Forschung hat ergeben, dass Spitzenpolitiker auf der Bundesebene teilweise sehr gegensätzliche Persönlichkeitsmerkmale aufweisen. Einerseits seien sie keine glühenden Ideologen oder Überzeugungstäter, andererseits seien sie sehr ehrgeizig und unempfindlich gegenüber negativen Berichten oder Niederlagen. Sie seien nicht immer rhetorisch gewandt, aber in gewissem Maß kommunikationsfähig. Außerdem sei wichtig, dass sie wandelnde Stimmungen aufnehmen und sich diesen anpassen können. Anderen Forschungen zufolge könne auch das Aussehen des Kandidaten eine Rolle spielen. Der Wähler entscheidet oft nach Attraktivität. Wichtig sei dabei vor allem ein gesundes, seriöses Aussehen. Das dritte Kriterium ist die klassische Parteizugehörigkeit. Es gibt Wähler, die sich aus einem beliebigen Grund zu einer Partei hingezogen fühlen und diese immer wählen, egal was die Partei vertritt.
So, jetzt haben wir nochmal einen Blick auf die Zutaten geworfen, aus denen Wahlentscheidungen entstehen. In welchem Mischungsverhältnis diese Zutaten ineinander wirken, das untersuchen zum Beispiel die Demoskopen vom Institut Infratest DIMAP, um daraus vor einer Wahl Prognosen und nach einer Wahl Analysen zu generieren. Reinhard Schlinkert ist Generalbevollmächtigter von Infratest DIMAP. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Diejenigen Wahlkämpfer, die noch eine Wahl vor sich haben, also die Bundespolitiker und die Landespolitiker in Nordrhein-Westfalen, fragen sich jetzt, welche Schlüsse sie aus den ersten Wahlen dieses Superwahljahres schließen können, aus den Landtagswahlen im Saarland und zuletzt eben in Schleswig-Holstein. Was ist denn für Sie die wichtigste Botschaft?
Also für mich ist die wichtigste Botschaft, dass wir hier bei beiden Wahlen erlebt haben, dass eine Partei gewählt wird, die in Berlin an der Regierung ist. Wir haben ja viele, viele Jahre immer das Gegenteil erlebt. Es wurde dann aus Opposition gewählt, weil man auch mit der Regierung früher in Bonn, jetzt in Berlin nicht zufrieden war. Und das hat sich ein bisschen gewandelt, denn wir haben ungefähr 3/4 der Bevölkerung, in Schleswig-Holstein war es noch ein bisschen mehr, die sagen, meine persönliche wirtschaftliche Lage ist gut. Und dann gibt es noch 14%, die sagen, und nächstes Jahr wird sie noch besser. Das heißt, wir haben in bundesweit 88%, die sagen, meine Lage ist nächstes Jahr genauso gut wie dieses Jahr und nächstes Jahr wird sie noch besser sein. Und da sucht man jemand, der dieses garantiert.
Sie sagen, man sucht jemand, aber was Sie gerade beschrieben haben, ist ja doch, da kommt der Wähler doch relativ nüchtern daher, guckt sich seine Sachlage an und trifft eine Entscheidung, die ja fast unabhängig zu sein scheint von den Kandidaten, die da auftreten. Oder sehen Sie bei den anstehenden Wahlen Personen, die ja diesen Trend dann nochmal beeinflussen können, indem sie ihn entweder verstärken oder indem sie ihn umkehren?
Naja, wir müssen mal schauen. Das ist natürlich immer ein Gemisch aus Kandidaten, Partei und auch eigener Überzeugung. Wenn wir uns mal das die letzte Wahl in Schleswig-Holstein anschauen, da hat die FDP ja einen Herrn Kubicki. Der Herr Kubicki auch bei der letzten Wahl war in Schleswig-Holstein relativ stark, als die FDP ja bundesweit unter Ferner Liefen zum Schluss war. Da spielt natürlich der Kandidat eine Riesenrolle. Wir haben auch erlebt, dass jetzt in Schleswig-Holstein der amtierende Ministerpräsident es nicht geschafft hat, in seiner zweiten Amtszeit einen Präsidenten, einen Chefbonus sich zu erarbeiten. Es ist fast immer so, dass wenn jemand neu an die Macht kommt, die Leute sagen, jawohl, jetzt geben wir ihm eine Chance, der soll zeigen, was er kann. Und das funktioniert auch meistens in der ersten Wahlperiode ganz gut. Aber in Schleswig-Holstein hat das nicht funktioniert. Wir können ja auch mal an Kretschmann erinnern, der ja seinen Amtsbonus weiter ausgebaut hatte.
Nehmen wir mal Schleswig-Holstein, die drei Leute, über die wir bisher geredet haben. Es ist ja noch gar nicht raus, ob der Wahlsieger, der an der Spitze steht, Daniel Günther, tatsächlich Ministerpräsident wird oder nicht vielleicht doch Thorsten Albig an der Spitze eines anderen Bündnisses treten könnte. Es sind so viele Parteien in den Parlamenten, dass im Grunde ja nur noch Große- oder Dreierkoalitionen mehrheitsfähig sind. Das heißt, die Parteien, die Spitzenkandidaten können noch so viel Farbe bekennen. Der Wähler weiß am Ende trotzdem nicht, welche Koalitionen sie dann anführen werden oder zu denen, welchen sie angehören werden. Ist es da vielleicht sogar hilfreich, wenn Spitzenkandidaten eher farblos sind, damit sie auch zu allen Farben passen?
Ja, es kommt natürlich ganz drauf an. Also wenn, was wir im Saarland gesehen haben, dass der Kanzlerkandidat Schulz sich mit Herrn Lafontaine wieder ganz gut verstanden hat und dann auch gesagt hat, er könnte sich Rot-Rot im Saarland gut vorstellen. Das hat zu einer ungeheuren Mobilisierung bei der CDU geführt, weil da viele Menschen das nicht haben wollten. Und in Schleswig-Holstein, welche Koalition dann zum Schluss die Nase vorhat, wird interessant sein. Wir haben ja am Wahlabend auch von der FDP gehört, sie wollte nicht mit einem Verlierer in der Koalition gehen. Die Grünen sagen, sie könnten sich schwerer vorstellen, mit der FDP einzusteigen. Aber man muss sich natürlich auch immer die Wähler anschauen. Und gerade in Hessen funktioniert ja schon seit einigen Jahren eine schwarz-grüne Koalition recht geräuschlos. Also so fern sind sich die beiden Lager nicht mehr, wie das mal vor einigen Jahren war.
Geräuschlos soll ja auch die Küstenkoalition angeblich funktioniert haben. Genau die Koalition, die jetzt keine Mehrheit mehr bekommen hat in Schleswig-Holstein. Ist vielleicht das Geräuschlose dann doch etwas problematisch, um Wähler zu gewinnen? Wir haben das Stichwort emotionalen Klimawandel gehört in dieser Sendung. Professor Karl-Rudolf Korte hat das aufgebracht und die Journalistin Julia Enke hat das bestätigt. Nehmen Sie das als Demoskop auch wahr, so einen emotionalen Klimawandel, der das Verhalten von Wählern für Politiker dann wieder ein Stück unberechenbarer macht?
Ja, was wir natürlich sehen, dass wir nach der Kandidatur von Schulz einen Riesensprung in der Parteienlandschaft hatten. Wir haben ja Werte gehabt, dass 4-5% die SPD hochgab. Sowas haben wir sehr selten überhaupt beobachtet. Das letzte Mal hatten wir so einen Absturz bei der CDU, als Kohl und die Spendenaffäre da war. Das ist schon sehr auffällig, aber genauso schnell wie es raufging, scheint es auch zumindest in Schleswig-Holstein wieder runtergegangen sein. Und natürlich gab es auch, und da wollen wir jetzt also nicht das als auf die Publikation in dieser Zeitung Die Bunte zurückschieben, wo der Ministerpräsident sich über sein Eheleben geäußert hat, denn die Wähler der SPD sind so etwa gleich verteilt, Männer und Frauen. Wie viel allerdings bei den Abwanderern Frauen waren, das haben wir uns noch nicht angeguckt.
Keine Fehler machen ist wahrscheinlich das Gebot der Stunde. Und sind die Wähler wirklich so aufmerksam, was Fehler angeht, oder sodass die Kandidaten, wie ich das ja vorhin in der Sendung schon mal angeregt habe, wahrscheinlich erst möglichst spät als Spitzenkandidaten auftreten sollten, damit sie eben keine Zeit haben, Fehler zu machen? Oder gibt es auch durchaus Phänomene, dass ein Wähler Fehler verzeiht oder nicht so stark gewichtet, wie andere das vielleicht annehmen würden?
Ja, es kommt natürlich immer drauf an, wie sehr man da emotional von berührt ist. Wir hatten ja in Schleswig-Holstein eigentlich zwei große Themen. Das waren die schlechten Straßenverhältnisse, die Leute nicht gut fanden. Und zum anderen ging es auch da um Bildung. Und wenn man jetzt nach Nordrhein-Westfalen schaut, wo es ja auch eine ganz andere grüne Partei gibt als in Schleswig-Holstein, die in Nordrhein-Westfalen ist relativ schwach. In Schleswig-Holstein war sie sehr stark mit einem starken Spitzenkandidaten. Dann sieht man natürlich, dass die Leute außerhalb der Sympathien für Kandidaten natürlich schon ein Gefühl dafür haben, funktioniert mein Bundesland, funktioniert das gut, stört mich hier irgendwas, was stört mich denn? Und da haben wir ja natürlich auch langjährige Beobachtungen, wo es dann auch gerade darum geht, zu fragen, welcher Partei trauen Sie denn eigentlich zu, das Bundesland gut zu regieren, und wem trauen Sie zu, die Verbrechen zu bekämpfen, die Kriminalität zu bekämpfen, die soziale Sicherheit zu garantieren. Das ist für uns eigentlich, sind viel wichtigere Indikatoren, als die von vielen immer mit Spannung erwartete Sonntagsfrage.
Reinhard Schlinkert, Generalbevollmächtigter des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP. Vielen Dank. Auch Simon König, der Titelheld des Romans Ein König für Deutschland von Andreas Eschbach, befindet sich mitten im Wahlkampf. Ein Fernsehinterview steht an und schon bei der Vorbereitung in der Maske wird ihm klar, dass nicht nur sein Name Programm ist für die Volksbewegung, für die Wiedereinführung der Monarchie, sondern dass Simon König auch im Aussehen seiner königlichen Mission zu entsprechen beginnt.
Nach einer halben Stunde voller Puder, Haarspray und anderer Make-up-Maßnahmen saß Simon in dem prächtigeren der beiden Sessel und fühlte sich wie der Sonnenkönig höchstpersönlich. Mehr parfümiert und hergerichtet konnte Ludwig XIV. Auch nicht gewesen sein. Und wenn er ganz ehrlich war, das fühlte sich gar nicht so schlecht an. Der Riese mit dem Drei-Tage-Bart saß auf dem anderen Sessel. Wir sprechen heute mit Simon König, dem Spitzenkandidaten der VWM, der Volksbewegung zur Wiedereinführung der Monarchie in Deutschland, sagte er an die Kamera gewandt, über der das rote Lämpchen leuchtete. Ginge es nach dieser Partei, würde er als Simon der Erste, der neue König von Deutschland werden. Er wandte sich Simon zu: Guten Abend, königliche Hoheit. Simon schüttelte behutsam den Kopf. Aktuell einfacher König, königliche Hoheit, wäre die Anrede für einen Prinzen. Das bin ich ja nicht. Ich heiße nur zufällig König mit Nachnamen. Der Interviewer hielt einen Moment inne, als müsse er das verarbeiten. Dann sah er Simon an und begann, ohne auf den Einwand zu reagieren, mit seinem Interview. Der letzte deutsche Monarch war Wilhelm II., deutscher Kaiser und König von Preußen. Müsste man, gesetzt den Fall, man wollte die Monarchie in Deutschland wieder einführen, nicht an diese Tradition anknüpfen? Wieso müsste man das? Wo steht das geschrieben? Was würde es uns denn bringen, an Traditionen anzuknüpfen, die sich nicht bewährt haben? Haben sie sich denn nicht bewährt? Das steht außer Frage. Gerade Kaiser Wilhelm II. Dürfte mehr als jeder andere dazu beigetragen haben, die damalige Monarchie in Deutschland ihrer Unterstützung im Volk zu berauben. Man kann durchaus sagen, erklärte er langsam und bedächtig, dass Hitler sozusagen eine Stelle besetzte, die im Gefühl der Bevölkerung vakant war, die des Kaisers nämlich. Der Mann mit dem Dreitagebart sah Simon an, erstaunt, verdutzt, mit einem Blick, in dem Simon beinahe etwas wie Bewunderung zu erkennen glaubte. Königliche Hoheit, sagte er dann, vielen Dank für das Gespräch.
Hauptsache farblos, Deutschland wählt jeden. Das war der Tag in HR2 Kultur. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.